Letzten Verse, ich lese ab Vers 16. Der Auftrag an die Jünger. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie ihn dort sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige hatten Zweifel. Und da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach: Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb gehet hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis ans Ende dieser Welt.
Hoffentlich, ja, funktioniert. Schön bei euch zu sein. Einige habe ich, von den Männern habe ich gestern schon gesehen, den anderen sage ich auch jetzt nochmal, frohes neues Jahr. Es geht eigentlich nicht, ich finde mal am 7. Januar ist das zu Ende, aber ich bin das erste Mal hier. Und gerade weil es noch Start des Jahres ist, habe ich gedacht, dass es Sinn macht, dass wir uns darüber Gedanken machen, warum wir das hier machen, was wir machen. Und für alle die, die bei Katjas einleitenden Worten gerade dachten, oh, jetzt Missionsbefehl, da muss ich mich ja schon innerlich wappnen. Also es wird um deutlich mehr gehen als das. Aber natürlich geht es darum, dass wir uns Gedanken machen, warum machen wir eigentlich das, was wir machen? Und sollten wir das machen, was wir machen? Und gibt es vielleicht was anderes, was wir machen sollten? Und warum sollten wir es machen? Und all das, was wir irgendwie als Gemeinde tun, das fängt immer mit Jesus an. Da fängt es an. Den sehen wir irgendwann hoffentlich auch wieder oder ganz sicher werden wir ihn wiedersehen. Und jetzt habe ich mein Edding. Ich habe gerade noch gesagt, ich bringe meine eigenen Stifte mit. Da. Und damit das anschaulicher wird, halte ich das hier so ein bisschen fest. Wir fangen an bei Jesus. Und wer sich daran erinnert, Jesus hat das Königreich Gottes gepredigt. Und das war Teil seiner guten Nachricht. Wir haben darüber geredet, irgendwann schon mal, als ich hier war, dass Jesus der König ist. Also verzeiht meine kunstvollen Aufzeichnungen hier, die bestimmt nicht für die Nachwelt bleiben. Und Jesus hat drei große Aufträge. Ihr werdet die bestimmt, wenn ihr die schon mal gehört habt, werdet die auch wiedererkennen. Der erste, der kommt tatsächlich in den Missionsauftrag. Also Jesus geht zurück zum Vater und sagt zum Schluss, selbst die Jünger, die zweifeln einige und so, er sagt nicht, hey, ich will euch nochmal eure Zweifel wegnehmen, sondern ich gebe euch jetzt mal einen Auftrag, damit ihr wisst, warum ihr hier seid. Und den gucken wir uns zuallererst mal an. Bekannter Vers. Wenn die PowerPoint mitmacht. Könnt ihr das sehen oder steht meine Flipchart im Weg? Da ist es. Könnt ihr sehen? Ja? Okay. Also, der ganz bekannte Vers, Jesus sagt, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren oder andere Übersetzung lehrt sie, halten alles, was ich euch geboten habe. Das sagte Jesus. Wenn wir uns diesen Vers oder diese Verse angucken, was würdet ihr sagen, was ist der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gibt? Das könnt ihr gerne hier so reinrufen. Gehen, ja. Was noch? Taufen, ja. Lehren, ja. Zu Jüngern machen. Bei dem Lehren muss man nochmal drauf passen. Er sagt nicht nur lehren, sondern lehren was? Lehren zu halten, lehren zu bewahren. Und jetzt sind das viel, in der deutschen Übersetzung, fast in jeder Übersetzung so, hat man den Eindruck, das sind gleiche Befehle. Also sie sollen gehen, die sollen Leute taufen, sollen lehren zu halten. Aber wenn man sich das reinguckt, dann ist das, also so wie Jesus das gesagt hat, gut, er hat es auf Aramäisch gesagt und es wurde auf Griechisch festgehalten, aber worum es da ging, ist, diese Wörter sind nicht alle gleichwertig. Ich mache euch mal ein Beispiel. Ich könnte sagen, Katja, geh mal bitte zum Rewe, nimm einen Einkaufswagen und kaue und lege eine Butter in den Einkaufswagen und bezahle diese Butter an der Kasse. Wären vier Sachen. Ja? Ich habe gesagt, geh zum Rewe, nimm einen Einkaufswagen, tu eine Butter rein und bezahl sie an der Kasse. Könnte man meinen, ist dasselbe wie da. Ne? Alle Wörter. Aber die Formulierung, wie es ist, wäre, Katja, gehend zum Rewe, nehmend einen Einkaufswagen, eine Butter packend in den Wagen, kauf und bezahle die Butter an der Kasse. Merkt ihr was? Da ist nur noch ein eigentlicher Befehl drin. Ne? Nämlich bezahlen. Man könnte es anders formulieren. Auf Deutsch würde sich sagen, kauf eine Butter, indem du dahin gehst, einen Wagen nimmst, die Butter reinpackst und am Ende natürlich auch bezahlst. Und wenn man das anguckt, der eine Befehl, der Hauptbefehl, der bei den Jüngern auch ankommt, ist auch der, den wir meistens auch im Kopf haben, nämlich Macht zu Jüngern. Er hat im Prinzip gesagt, euer Auftrag ist Macht zu Jüngern, indem ihr geht, indem ihr tauft oder während ihr tauft und indem ihr lehrt zu halten. Okay? Habt ihr mir gefolgt? Also wir können sagen, aus diesem Ding können wir einen großen Auftrag nehmen. Wir wissen, wie wir es machen sollen, aber der ist Macht zu Jüngern. Und den schreibe ich mal hier hin. Jetzt kennen wir noch einen anderen großen Befehl, das sind eigentlich sogar zwei, die Jesus gegeben hat oder Gebote. Den kennt ihr bestimmt auch. Gucken wir uns die nächste Folie an. Da sagt Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Keine Sorge in diesem Vers, der ist frei von irgendwelchen schrägen grammatikalischen Formulierungen oder Formen. Es sind einfach zwei Aufträge. Welche sind sie? Gott lieben. Und den Nächsten lieben. Soweit. Also unser Auftrag ist, Jesus ist unser König. Und er hat uns gesagt, wir sollen Gott lieben, den Nächsten lieben und Menschen oder andere Menschen zu Jüngern zu machen. Was das genau bedeutet und wie es geht, gucken wir uns auch noch an. Aber das ist grob das Ganze. Eine Sache noch, beim Nächsten. Ganz oft denken wir so ganz einfach in den Kategorien, Gott lieben hat was mit unserer Beziehung zu Gott zu tun. Den Nächsten lieben ist so, dass wir die Gemeinschaft untereinander haben und Menschen zu Jüngern hat alles so was Mission zu tun. Das hat, manche mögen das, manche nicht. So beim Nächsten lieben, aber wenn wir überlegen, was Jesus gesagt hat, erinnert euch, da gibt es so einen barmherzigen Samariter, der ging da durch und der sah dann irgendeinen, den er eigentlich gar nicht mochte. Ja, aber da gab es, oder er wurde nicht gemocht, aber vorher gingen die Priester vorbei und was nicht alles. Da sagt Jesus, wer ist dein Nächster? Der Nächste ist nicht unbedingt die wir alle schon mögen. Im Englischen ist es sogar manchmal einfacher, da heißt es einfach Nachbar. Also, wenn man nicht denke, liebe deinen Nachbarn, den komischen Typen da, der irgendwie immer dauernd so laut ist oder über mir so laut Musik macht oder keine Ahnung. Also, das macht beides. Natürlich meint Nächstenlieben, dass wir uns lieben sollen, aber dass wir auch den im Blick haben sollen und nie lieben sollen, den, der vielleicht manchmal ein bisschen komisch ist. Okay, soweit. Jetzt, ganz typisch, sind wir aber nicht nur einfach mit diesem Ding unterwegs, mit dem Dreieck. Auch wenn das sicherlich der Hauptauftrag von uns ist, uns Richtung gibt. Sondern wir treffen uns ja jetzt hier in so einem Gebäude zu einem Gottesdienst und wir fangen ganz oft an zu sagen, naja, wir gehören zu Jesus und sind auch Teil einer Gemeinde. Und das illustriere ich mal. So, mit einem Viereck. Und wenn man sich anguckt, was gehört ganz oft zu der Form, die Christen wählen in Deutschland oder in Westeuropa, wenn sie über Gemeinde nachdenken, was gehört dazu? Also das Erste habe ich schon genannt. Es gibt ganz oft ein Gebäude. Was noch? Was machen wir jetzt gerade? Ein Gottesdienst. Also es gibt, wenn wir es mal ein bisschen breiter fassen, es gibt immer irgendwelche Formen von Programm in diesem quadratischen Bild. Ganz oft gibt es auch noch Hauptamtliche, Pastoren, Diakone oder wie auch immer. Ich mache jetzt mal einfach exemplarisch Pastoren. Und damit dieser ganze Laden läuft, braucht man auch das nötige Geld. Ja, ich könnte jetzt Geld oder sagen wir mal, man braucht ein Budget. Ja, also sowas, oder ich schreibe einfach mal Geld. Haushalt. Und das illustriert so die Form, wie wir typischerweise Gemeinde denken und in die Richtung, in die wir denken. Und jetzt ist vor 2 Jahren oder so, das war ganz interessant, meine Jungs, jetzt inzwischen sind sie schon älter, sie wissen auch, dass das, was sie da am Anfang sagten, nicht mehr so ganz, das ist lustig. Also sie lasen eine Zeitschrift, da war ein Mann ganz krank, und sagte zu Gott, es war in Südamerika, sagte zu Gott, Gott, wenn du mich heilst, dann werde ich dir eine Kirche bauen. Und tatsächlich, der Mann wurde geheilt und er fing an, er ganz alleine, er benutzte keine Unternehmer, ein Kirchengebäude zu bauen. Ich sage jetzt schon, Kirchengebäude zu bauen. Und dann zeigten sie in dieser Kinderzeitschrift diesen Mann vor seiner Kirche und das hat 10 Jahre gedauert. Am Ende war die fertig und dann hatte sie irgendwohin übergeben und dann konnte die genutzt werden. Und dann habe ich gefragt, Jungs, was glaubt ihr denn, was gehört denn zu Kirche, was gehört denn zu Gemeinde? Und in der Zeit waren wir wohnen in so einer Siedlung aus den 20er Jahren, da haben irgendwelche Siedler was gebaut und am Rand der Siedlung wurde eine evangelische Kirche gebaut. Die Siedler wollten das nicht so richtig, weil die waren nicht so für Kirche, aber dann haben sie sich am Rand so eine Kirche. Das ist auch eine ganz nette und tolle. Die Jungs sind dann lange Zeit in die Jungschar gegangen und so. Und ich kenne auch viele Leute dort. Der Pastor ist auch total nett, glaubt an Jesus, ganz viele Leute. Also tolle Gemeinde. Und die Jungs kannten so, das ist Kirche. Und dann habe ich gefragt, ja, was braucht man denn, um Kirche zu sein? Also ab wann ist denn eine Kirche Kirche? Also was braucht man dafür? Dann sagten die, als Erste, was sie genannt haben, war, die brauchen einen Kirchturm. Mit Glocke. Dann habe ich gefragt, was passiert denn, gibt es auch eine Kirche ohne Kirchturm und Glocke? Nee, Papa, das ist dann keine echte Kirche. So, okay, alles klar. Was brauchst du noch? Ja, so bunte Fenster braucht es. Okay, alles klar. Was noch? Ja, da muss vorne so ein Altar sein und irgendwo muss ein Kreuz rumhängen. Ja, okay. Und was noch? Die Bänke dürfen nicht fehlen. So, okay. Das war Kirche für sie. Und dann habe ich, um sie ein bisschen auf die richtige Spur zu lenken, habe ich dann gefragt, so stellt euch mal vor, was würde denn passieren, irgendjemand würde in der Nacht von Samstag auf Sonntagmorgen ganz still und heimlich, ganz leise, sodass es keiner merkt, alle Steine abbauen. Ja, es würde sozusagen nur noch das stehen bleiben, was dann innerhalb des Kirchengebäudes, also die Bänke sind noch da, das Kreuz haben sie irgendwie hängen lassen, der Altar steht noch, die Orgel steht da so, naja, die ist irgendwie festgeschraubt, aber irgendwie so, die steht da noch rum. Ist das noch, was ist denn das dann, habe ich sie gefragt. Ist das noch eine Kirche? Nee, Papa, das ist keine Kirche mehr. Ich so, was ist das denn? Das ist ein Ersatzteillager für eine Kirche, haben sie gesagt. Und wir kamen so ein bisschen weiter ins Gespräch und haben so gesagt, so was würde denn passieren, wenn das Kirchengebäude da ist und aus irgendwelchen Gründen ziehen alle Leute, die bei uns in Bergedorf wohnen, alle aus Hamburg weg. Der Pastor wird entlassen, die, was gibt's dann noch, die Musikerin wird genauso entlassen, die hat eine Berufung nach München, so, und am nächsten Sonntag ist das Gebäude leer. Ist das dann noch eine Kirche? Guckten sie mich an, merken, irgendwo wollte ich hin, ne? Und sie merken so, doch, ist schon eine Kirche, Papa. Ich so, okay, was würde denn passieren, wenn jetzt die Kirche nicht mehr gebraucht wird und das wird an Kaninchenzüchterverein verkauft? Und die stellen dann, die lassen die Bänke, die schieben die an den Rand und bauen da ihre Kaninchenställe auf und haben so in der Mitte so einen Tisch, wo sie ihre Vereinssitzungen machen und so. Ist das dann immer noch eine Kirche? Spätestens da merken sie, unsere Vorstellung von Kirche, irgendwie hat es doch was mit den Menschen zu tun und wofür sie stehen und was sie machen. Das Gebäude, dann habe ich denen gesagt, so, und wenn ihr jetzt überlegt, könnte es auch eine Kirche geben ohne Kirchturm? Ja, gibt es auch, Papa, hast recht. So, ne? Aber das Interessante ist, wir denken ganz oft, ich meine, das ist Kinder, ne? Die glauben das auch nicht mehr. Wenn die jetzt hören, dass ich das erzählt habe, weiß ich nicht. Die sagen, Papa, das ist 2 Jahre her, das haben wir doch jetzt, glauben wir doch jetzt nicht mehr. So, aber wenn ich euch mal frage, was würde denn passieren, wenn wir dieses Dreieck, also wir jetzt hier, ja? Wir sagen, wir freuen uns hier, wir haben ein Gebäude, wir haben Hauptamtliche oder nicht, wir haben Programme, ihr habt jetzt mich mal hier geholt, wir tragen auch Geld zusammen. Aber nehmen wir mal an, wir nehmen das Dreieck raus. Sind wir dann noch Gemeinde? Ich sehe Kopfschütteln, ne? Sind wir nicht. Weil letztendlich, ich habe es jetzt ein bisschen karikiert, wenn man das rausnehmen würde und sagen würden, wir fangen jetzt an, Kaninchen zu züchten und stellen hier noch ein paar Dings auf und treffen uns irgendwie und sagen auch, ja, wir brauchen auch einen Hausmeister, der das Gebäude renoviert und so und aufpassen, dass die Kaninchen immer genug zu essen haben, damit wir nicht immer kommen müssen. Geld müssen wir dafür auch zusammenlegen und ja, natürlich haben wir unsere Vereinssitzung. Ja, also das ist das Entscheidende ist was? Das Quadrat oder das Dreieck? Das Dreieck. Noch eine andere Überlegung. Was würde denn passieren, wenn wir nächste Woche Sonntagmorgen aufwachen und in der Nacht hatte jeder von uns einen ganz bewussten Traum. Alle haben denselben Traum und nehmen wir mal an, es gäbe hier in Norddeutschland ein nomadisches, herumziehendes Volk, ja, was nicht an einem Ort bleibt und hier so durch Norddeutschland, durch Schleswig-Holstein rumzieht. Ja, nehmen wir mal an, das sind 10.000 Leute, die ziehen dauernd durch die Gegend. Gehen auf die Campingplätze oder auf die Felder und machen da ihre Dings. Wie auch immer. Die sind bekannt. Und Gott sagt uns nächste Woche Sonntag, von Samstag auf Sonntag, gibt jedem von uns eine Berufung, erreicht dieses Volk für mich. Ja? Also, liebt Gott, liebt den Nächsten und macht dieses herumziehende Volk zu Jüngern. Frage, würden wir dann, also erstens würden wir erzählen, ey Freunde, ich habe einen total krassen Traum gehabt, was, wie, habe ich auch und alle merken wir, das ist ja super heftig, Gott gibt uns alle denselben Traum, okay, wir sollen das tun. Würden wir dann immer noch ein Quadrat wählen, um dieses Volk zu erreichen? Nee, ne? Das heißt, dieses ist etwas, was wir kennen, an das wir uns gewöhnt haben. Und das Spannende ist aber, was passiert, was ganz oft passiert ist, ich mache das mal auf der nächsten Seite, ist, dass wir so denken. Wir gehören zu Jesus. Und weil wir zu Jesus gehören, denken wir sofort, wir sind Gemeinde und wir denken an was? An das Quadrat. Und der nächste Schritt sagen wir, weil wir wissen, es geht nicht nur um das Quadrat, ja, sagen wir, weil wir als Gemeinde sind, denken wir auch an den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Ja? So, ich habe das mit der Muttermilch aufgesogen. So habe ich immer gedacht. Und natürlich habe ich gedacht, ey, wir müssen als Gemeinde, wir müssen völlig abgefahren, wir müssen Gott lieben und dann sollen wir unseren Nächsten im Blick haben. Und natürlich sollen wir auch Menschen zu Jüngern machen. Das Problem ist, dass wir, sobald wir das tun, denken wir immer zuerst das Quadrat. Das heißt, wir denken, wie kriegen wir dieses Ding hier rein? Merkt ihr? Vor 15 Jahren, es ist fast genau 15 Jahre, ich glaube im März 2004, ich hatte vorher ein Buch gelesen, was mir irgendjemand empfohlen hatte, oder und dann hörte ich, dass die beiden Autoren in London waren und ich eine Woche später und ich dachte, die muss ich sehen. Und dann bin ich so morgens um 7 mit irgendwie so einem Billigflieger nach London geflogen und am nächsten Morgen um 7 wieder zurück, habe auf dem Londoner Flughafen irgendwo außen irgendwie auf harten Bänken übernachtet. Aber ich habe in so einer großen Kirche die beiden gehört und die haben mir das, was ich euch erzähle, erklärt und mir fielen die Schuppen von den Augen, mir gingen die Augen auf. Denn eigentlich, was die richtige Reihenfolge ist und was massiv was tut, wie wir denken, wie ihr denkt, ist natürlich, wir gehören zu Jesus. Und Jesus sagt, wie mich der Vater in die Welt gesandt hat, so sende ich euch in die Welt. Und ihr sollt Gott lieben, den Nächsten lieben und Menschen zu Jüngern machen. Und während ihr das tut, während ihr unterwegs seid, während ihr Gott liebt, während ihr den Nächsten liebt, während ihr einander liebt, während ihr Menschen zu Jüngern macht, seid ihr auch Gemeinde. Aber wie die Form aussieht, das könnte Quadrat sein, könnte auch Kreis sein, könnte auch, weiß ich nicht, was ist das? Sechseck? 2, 4, 6. Sechseck sein. Die Form ist sekundär. Die Form folgt dem, während wir das tun. Der Unterschied ist ganz oft, dass hier treffen sich Leute und freuen, dass sie zusammen sind, machen ein Lagerfeuer, also nicht hier drin, sondern draußen, und singen Kumbaya. Herr, komme bald. Ja? Und freuen sich. Und das Krasse ist, wenn ich Pastoren frage, und ich war ja lange genug auch selber einer, dass ich sage, dieses hier, was ich eben vorgemeldet habe, sage, ja, das ist so. Dann habe ich die Leute gefragt, die Pastoren gefragt, ich sage, erzählt mir mal, wie gut seid ihr denn in den drei Dingern? Oh ja, also Gottesdienst, da haben wir einen guten Lobpreis, das machen wir schon ganz gut. Nächstenlieben, oh ja, also Hauskreise haben wir nicht so viele. Geht so, schon ganz okay. Und wenn es dann darum geht, den Nächsten sozusagen, den Nachbarn zu lieben, oh ja, ja, haben wir noch Dings. Aber was fast alle immer gesagt haben, sie sagt, machst du Jüngern? Keine Ahnung. Haben wir irgendwie, wissen wir noch nicht mal, wie es geht. Wissen wir noch nicht mal, was es ist. Und das Spannende ist, dass wir gar nicht gezwungen sind an einem Viereck. Wir können, wenn wir sagen, wir wollen das hier umsetzen und wir sagen irgendwann, wir müssten uns gar nicht jede Woche hier treffen. Wir sehen, einander lieben könnten wir auch mal an einem Sonntag machen. Wir könnten uns gegenseitig einladen. Kam gestern eine Idee. Ich sag das nur. Da kann keiner sagen, Mensch, wir brauchen noch unser Viereck. Das Viereck muss doch immer so bleiben. Sondern es geht darum, mitzukriegen, von wo fangen wir an? Was ist das, was uns Richtung gibt? Und das ist auch der Unterschied. Ich finde, wer Fußball mag oder wer Basketball mag, wenn man Teams sieht, glaubt ihr, dass Jürgen Klopp mit seinen Leuten in Liverpool oder was auch immer oder Kovac in München seine Leute um ein Lagerfeuer singt und sagt, komm, wir singen mal jetzt Kumbaya und dann oder wie auch immer die Hymnen sind, Football's Coming Home oder was nicht alles und dann probieren wir mal was zu spielen oder vielleicht auch nicht, müssen ja auch gar nicht Fußball spielen, wir sind doch ein tolles Team. Ja? Nein. Die sind so eingespielt, die wissen, wir sind ein Team, wir haben unterschiedliche Stärken. Manuel Neuer sagt, jeder, der kann zwar jede Position spielen, aber ich glaube, Lewandowski ist im Sturm bestimmt besser als Manuel Neuer im Tor. Und genauso haben wir unterschiedliche Begabungen. Oder im Basketball finde ich so, die Leute sind so eingespielt, die spielen, wie heißen die, No-Look-Passes. Die spielen Pässe, die gucken gar nicht, wo der Spieler ist, weil sie wissen, wo der andere steht. Das ist eine Teamgeschichte, da ist ein Team, wir wollen zusammen was erreichen, wir haben einen Auftrag. Wir haben nicht unser Stadion, damit wir uns alle toll fühlen oder wie auch immer. Da würde kaum noch keiner hinkommen, wenn da keiner mehr Fußball spielt. Deswegen, wenn wir drüber nachdenken, wenn wir auch für uns nachdenken, wie geht's denn weiter? Wohin, in welche Richtung geht's weiter? Macht das ganz viel zu sagen, Moment, ich habe wieder mit dem Viereck angefangen. Das werdet ihr merken. Aber nochmal, und das ist die letzte Seite, die ich ausfülle, es wird immer schwärzer. Fangen wir nochmal Jesus an. Wenn wir einfach mal uns angucken, als Jesus hier auf der Erde war, was hat er gemacht? Und ihr seid wieder gefragt, einfach zu gucken, exemplarisch, beispielhaft, was hat Jesus gemacht? Womit hat er seine Zeit verbracht? Was hat er hier auf Erden gemacht? Okay, gewandert, gebetet. Okay. Gebet. Und mit wem ist er rumgewandert? Mit seinen Jüngern, okay. Okay, was noch? Hat Menschen geheilt. Ja, hat die Schrift erklärt. Wem hat das erklärt? Dem Volk, ja, okay. Gegessen. Wunder getan. Ja, Menschen geheilt. Ich schreibe mal Wunder. Was hat er mit den Jüngern noch gemacht? Er hat sie ausgesandt. Ihr dürft jetzt auch mal. Jawohl. Und wer sollte das auch machen? Hat nämlich ausgesandt, genau auch das zu tun. Heilt die Kranken, treibt Dämonen aus, reinigt Aussätzige und Tote auferweckt. Okay. Was hat er gemacht, wenn er gebetet hat? Wann hat er das gemacht, zum Beispiel? Früh am Morgen. Genau. Das heißt, früh, Nacht und hat die Beziehung zum Vater gepflegt. Ergänze ich mal. Was hat er noch gemacht zum Thema Gebet? Gefastet? Abendmahl, ja. Am besten im Abendmahl hat er mit seinen Jüngern gemacht, deswegen schreibe ich die mal hier hin. Er hat seine Jünger auch, also das eine ist Lukas 11, da fragen ihn seine Jünger, der hat gerade fertig gebetet und sagt Jesus, sagen die Jünger, Herr, lehre uns beten. Also er hat einmal wahrscheinlich nur die Jünger gelehrt und Matthäus 5 bis 7 ist die Bergpredigt, da hat er alle gelehrt. Ne? Also er hat genauso, also ich könnte jetzt mal hier noch Gebet lehren. Genauso wie hier. Und ihr merkt schon, ne, wer jetzt aufgepasst hat, sieht, ne, Gott lieben, den Nächsten lieben, Menschen zu Jüngern zu machen. Das ist tatsächlich das, was Jesus auch gemacht hat. Jesus hat seinen Jüngern nicht gesagt, so, ich gebe euch jetzt mal einen Auftrag, ich habe da gar nichts mit am Hut, aber ihr sollt das mal machen. Sondern letztendlich sagte sein Jünger nur, ihr sollt das machen, was ich mit euch gemacht habe, was ich euch schon vorgemacht habe. Und darum wird es gehen. Also es geht nicht nur darum, wie können wir Menschen zu Jüngern machen. Es wird nicht nur darum gehen, wie schaffen wir es, dass wir unseren Nächsten, den Nächsten hier, aber auch den Nächsten zu Hause. Also Nachbarn links, rechts, oben, unten, je nachdem, wie ihr wohnt, lieben. Und es wird auch darum gehen müssen, wie lieben wir Gott. Und ich kann euch garantieren, das ist das, was wir lernen müssen. Wenn wir, denn wir sehen, dass es, also ich sehe, wir haben garantiert bestimmte Hürden, die uns von allem abhalten. Manche Sachen sind, wir haben gar keine Ahnung, wie es geht. Ja, ich habe zum Beispiel, ich weiß noch, damals war ich Jugendpastor, wir haben eine Freizeit in Kroatien gemacht zum Thema Jüngerschaft. Da waren Jugendliche, die 18 bis 23 waren mit. Und die haben hinterher gesagt oder mittendrin gesagt, so David, jetzt weiß ich das erste Mal, was es bedeutet, ein Jünger zu sein. Ich habe Leute gehabt, die gesagt haben, so, ich wusste gar nicht, wie man gut beten kann. Früher habe ich die mal gefragt, so, was machst du denn, wenn dich dein Klassenkamerad fragt, wie du vernünftig in der Bibel liest? So, schicke ich die zu dir. Was machst du denn, wenn es darum geht, Gott zu hören? Das weiß ich ja selber nicht, wie das geht. Auch wenn es darum geht, Jesus hat Wunder getan, Menschen geheilt, Dämonen ausgetrieben. Muss keiner irgendwie die Nackenhaare zu Berge stehen haben, aber wie auch immer. Aber es geht auch darum, dass Leute sagen, es gibt Hürden in unseren Köpfen, die wir sagen, ja, wer bin ich denn? Ich bin doch nicht Jesus. Habe ich früher auch gedacht. Deswegen habe ich ganz wenig für Kranken geheilt. Und irgendwie dachte ich so, naja, in Afrika gibt es auch Dämonen, aber hier in Deutschland bestimmt nicht. Inzwischen habe ich viel dazugelernt, in den letzten 15 Jahren garantiert. Und kann euch sagen, wie froh Leute sind, wenn sie auf einmal frei sind. Aber es gibt Hürden in unseren Köpfen. Es gibt Hürden in unserer Beziehung zu Gott. Erinnert euch daran, wenn ihr da wart, ich habe das Gänseblümchen, es war am Ende eine Gerbera und eine Rose. Da habe ich von dem alten Bund und dem neuen Bund gesprochen. Und ja, wie sagt man, wenn man einen großen Apfel nimmt und zu viel reinbeißt, dann redet man mit vollem Mund. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall noch hinkommen, weil es Hürden sind. Also das, auf Deutsch gesprochen, das hätte ich besser machen können, besser erklären können, dass es auch besser ankommt. Aber wir haben Hürden in den Köpfen. Wir haben Hürden in den Köpfen, wenn es darum geht. Wir brauchen ein gutes Bild von Gott, damit wir überhaupt sagen, hey, mit dem habe ich gerne Gemeinschaft. Wir müssen Hürden überwinden, zu sagen, wie kann ich denn meine Beziehung zu Gott überhaupt pflegen? Jakobus sagt, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Ja, aber wie näher ich mich Gott? Und wie gut kann er mir und meiner Seele tun? Petrus hat gesagt, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Wir haben darüber geredet, ewiges Leben. Und die gute Nachricht ist nicht nur, wie komme ich in den Himmel, nachdem ich sterbe, sondern die gute Nachricht ist auch heute, wie kommt denn der Himmel in mein Leben, bevor ich sterbe? Merkt ihr, da sind ganz viele Sachen. Und das ist, ich kann fast bei jeder Predigt, die ich hier halten werde, und wir sehen uns in Zukunft häufiger, ich bin zweimal im Monat hier, kann ich euch sagen, es geht gerade um die Ecke. Es geht gerade um die Ecke, es geht um die Ecke. Das ist das, warum wir machen, was wir machen. Und nochmal, wir sind als Gemeinde, sind wir berufen, als zusammengehörige Jünger Jesu, sind wir berufen, diesen Auftrag zusammen mit unserem Jesus, ich male ihn mal hier rein, weil der gehört da rein, umzusetzen. Und Jesus sagt, ich sende euch, wie der Vater mich gesandt hat. Später sagt er, ich sende euch nach Jerusalem, Judäa, Samaria und bis ans Ende der Welt. Ich sage immer, wenn ihr nicht eine Berufung habt, bis ans Ende der Welt zu gehen oder in eine andere Stadt zu gehen, dann habt ihr eine Berufung hier, wo ihr seid, euren Nächsten, euren Nachbarn, selbst wenn er ein bisschen knurpsig ist und euch manchmal nervt, weil er zu laut Musik hört. Aber es geht darum, sozusagen, wie Jesus uns sendet nach Kaltenkirchen. Wie Jesus uns sendet, wie wir anderen Leuten zeigen können, ihr könnt Gott lieben. Wie wir anderen Leuten zeigen, diese Liebe von Gott erfüllt uns, dass wir euch von dieser Liebe weitergeben. Und wenn ihr euch auf den Weg macht mit Jesus, dann helfen wir euch zu werden wie Jesus. Die Dinge zu tun, die Jesus gemacht hat. Am Ende machen wir nichts anderes, das, was Jesus mit uns gemacht hat. Und Jünger haben es weitergegeben. Und ja, manche Sachen werden wir noch lernen. Aber ganz, ganz wichtig ist, die Form, die wir dafür wählen werden, die kann was mit diesem Gebäude zu tun haben, aber nicht alles, was wir tun werden, wird garantiert mit diesem Gebäude zu tun haben, wird mit der Form sein. Und selbst wenn wir sagen, wir brauchen eine rechteckige Form oder eine Kreisform, oder wir sagen, die einen möchten die ansprechen, das ist am besten eine Kreisgeschichte, und hier brauchen wir Parallelogramm, was auch immer, was es für Formen gibt. Ihr wisst schon, was ich meine. Und Jesus ist unser Herr, und darum wird es gehen. Darum wird es auch gehen, wenn wir weiter miteinander reden. Dass wir sehen, wir wollen mit ganzem Herzen, total brennend Gott lieben. Wir wollen einander lieben und den Nächsten lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und ja, wir wollen genauso lernen, wie wir Menschen zu Jüngern machen. Darum wird es in diesem Jahr gehen und ich freue mich ganz riesig drauf. Amen.